Ich möchte heute sehr gerne über das Krishna-Katha sprechen. Wie jeder ernsthafte Devotee in seinem oder ihrem Leben festgestellt hat, sind all unsere Tätigkeiten, die wir tun, durchsetzt von einem Motiv, einem eher selbstischen Motiv. Es kann, also im materiellen Leben ist es ganz offensichtlich, ein Mensch tut etwas, um selber daraus einen Nutzen zu ziehen. Prabhupada sagte, dass es in der materiellen Welt Liebe eigentlich nicht gibt, weil diese Gefühle in der materiellen Welt, die unter diesem Namen laufen, alle da sind, um einen Nutzen daraus zu ziehen, für sich selber. Es kann aber auch vorkommen, dass im spirituellen Leben diese tiefe Verunreinigung, dass ich selber genießen will, noch immer gegenwärtig ist. Es könnte zum Beispiel sein, dass ein Koch ein wunderschönes Gericht kocht, es zu Krishna opfert und sich danach hinsetzt und das ganze Gericht selber genießt. Wir hatten auf Schloss Restaurantshof einmal einen solchen Koch, der jeden Abend ein besseres Gericht macht. Und wir haben uns immer gewundert, wo bleibt denn das Mahaprasadam? Bis wir eines Tages sahen, dass er mit einem Freund zusammen das ganze Mahaprasadam aufaß. Er hat also nicht so sehr für Krishna gekocht, wie für sich selber. Selbstische Motive bilden die Motivation von vielen Tätigkeiten, die in der materiellen Welt getan werden, auch sehr oft spirituellen Tätigkeiten, und selbstische Motive bilden die eiserne Fessel, Maxi, ans materielle Dasein. Jetzt ist es raus. So, jetzt ist es raus. So, wir werden heute ein Lila hören von Krishna, in dem diese selbstischen Motive, indem man befreit wird von diesen selbstischen Motiven. Ein Devoti, der die Größe Krishnas oder die Herrlichkeit Krishnas versteht, wird einfach alle selbstischen Motive niederlegen und einfach nur noch Krishna voller Liebe und Zuneigung verehren. Und das wird uns klar werden, wenn wir das Brahma wie Mohana Lila hören. Ich möchte heute darüber sprechen, auf eine Art und Weise, wie es vielleicht ungewöhnlich ist, aber vorher meine Ehrbietung zu Prabhupada bringen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Askatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kannst du das mal nach unten hinbringen? Und wohin willst du? Am besten vor die Haustür. Ich möchte heute gerne über Krishnas transzendentale Spiele sprechen. Wenn Menschen in dieser materiellen Welt versuchen, Krishna und seine transzendentalen Spiele zu verstehen, machen sie oft einen großen Fehler, auf den uns Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur aufmerksam macht. Sie denken, ja, Gottes Aktivitäten sind von allen Tätigkeiten, die wir in der materiellen Welt vorfinden, die besten Tätigkeiten, die schillerndsten Tätigkeiten, die interessantesten Tätigkeiten. Aber wir erfahren, dass Krishnas Tätigkeiten viel anders sind als einfach nur die besten materiellen Tätigkeiten. Krishnas Tätigkeiten sind völlig transzendental und völlig unverständlich für alles, was wir in dieser Welt erfahren haben. Sie übertreffen alles. Sie sind an einer völlig anderen Kategorie, völlig jenseits davon. Einmal sah Brahma, und zwar sah er das genau nachdem Krishna die Schlange Agasura überwunden hatte. Einmal sah Brahma, wie alle Halbgötter auf einer Reise waren zu den Erdplaneten, um dort Krishna zu feiern. Sie hatten große Gefäße mit Blumen mitgebracht und ließen die Blumen über Krishna niederregnen, der gerade den gewaltigen Agasura-Schlangendämon getötet hatte. Und Brahma dachte sich auf seinem Planeten, was ist denn diese ganze Aufregung um einen kleinen Jungen nur? Die großen Halbgötter haben völlig ihren Sinn verloren aus sentimentaler Anhaftung gegenüber einem kleinen Jungen. Sie sind doch, die kennen doch die vedischen Schriften. Also wenn sie schon jemanden verehren wollen, dann sollten sie lieber mich verehren, der die Vedas gesprochen hat. Das war ihre Gesinnung. Herr Abrahamas Gesinnung. Und mit dieser Missgunst im Herzen, mit diesem Unverständnis gegenüber Krishna, wollte er Krishna auf eine Probe stellen. Und so ging er auf den Erdplaneten nieder und sah dort Krishna bei seinem transzendentalen Spielen zu. Und was er genau sah, war Krishnas Mittagessen mit seinen Kuhhirten. Krishna saß gerade auf der Erde und aß Prasadam. Ich merke, dass es hier sehr warm wird durch die ganzen Prasadam gefüllten. Also die ist ja interessant, es wäre eigentlich natürlicher, die Heizung niedriger zu stellen, als das Fenster aufzumachen. Wir sind in einer etwas verschwenderischen Gesellschaft groß geworden. Boris, kannst du nicht die Heizung aus? Und da ist so ein Heizungsknauf da bei der Treppe, glaube ich. Oder irgendwo anders. Hast du nicht zu schreien? Kannst du ja dezent hingehen. Ja? Nee. Ich weiß auch nicht, wo die Heizung hier ist. Ja? So, was als Lord Brahma, nicht hintereinander, du Unruheherd, als Lord Brahma jetzt auf den Erdplaneten kam, sah wie Krishna in der Mitte von diesen ganzen Kuhhirtenjungen da saß. Er sah eine Szene, die ich euch aus dem Krishna-Buch gerne vorlesen möchte. Das ist der dritte Absatz, oder 1, 2, 3, 4, 5. Absatz. Als die Jungen Krishnas Vorschlag hörten, stimmten alle freudig zu und sagten, oh ja, lasst uns hier Rast machen und zu Mittag essen. Sie ließen die Kälber frei umherlaufen, sodass diese sich am frischen Gras erfreuen konnten, und nachdem sich alle Kuhhirtenjungen um Krishna herum niedergesetzt hatten, öffneten sie ihre Brotbeutel, die sie von zu Hause mitgebracht hatten. Shri Krishna saß in der Mitte seiner Freunde, die ihm alle ihr Gesicht zugewandt hatten, und während sie aßen, genossen sie es, den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen zu können. Krishna glich dem Zentrum einer Lotusblume und die Knaben umgaben ihn wie die Blütenblätter. Sie sammelten Blumen, Blätter und Baumrinde und legten ihre Picknickbeutel darauf. Baumrinde, Tische. Und so begannen sie in Krishnas Gemeinschaft zu Mittag zu essen. Während des Essens entfaltete jeder der Jungen seine ihm eigene Beziehung zu Krishna und so tauschten sie in einer vergnügten Stimmung gegenseitig scherzende Worte aus. Krishna hatte seine Flöte in den Gürtel geschoben und in der linken Seite seines Gewandes steckten das Büffelhorn und der Hirtenstab. In seiner linken Hand zwischen seinen blütengleichen Fingern hielt er eine Süßigkeit, die aus Joghurt, Butter, Reis und Fruchtsalat bestand. Die höchste Persönlichkeit Gottes, der Genießer der Ergebnisse aller Opfer, lachte und scherzte, während er mit seinen Spielgefährten im Wald von Vrindavan das Mittagessen genoss. Die ganze Zeit über hatten die Halbgötter vom Himmel aus diese Szene mitverfolgt. Doch die Kuhhirtenjungen waren einfach in die transzendentale Ekstase der Gemeinschaft mit der höchsten Persönlichkeit Gottes vertieft. Die saßen also da und lachten und scherzten. Nun möchte ich euch fragen, worüber lachten und scherzten diese Kuhhirtenjungen denn mit Krishna? Vielleicht sind einige von euch ein bisschen trocken und können sich das nicht vorstellen und deswegen möchte ich euch, die wir ausgetrocknet sind vom materiellen Dasein, ein bisschen einen Witz erzählen, den Krishna und mit seinem Freund Madhumanga machte. Aber vorher, damit ihr ein bisschen es leichter habt reinzukommen, so sieht Krishnas Flöte aus, die hatte er sich in den Gürtel gesteckt und dann war auch noch in der anderen Seite des Gürtels sein goldenes Büffelhorn, dass man sich das vorstellen kann, Maxi. Das ist die Flöte und das Muschelhorn. Das sind zur Anschaulichkeit ist gerade eine Schwanpost aus Vrindavan angetroffen und hat sie vorbeigebracht, dass ihr wisst, wovon wir reden hier. Einmal scherzte er mit Madhu Mangal. Es kam nämlich eine große Hummel zu Madhu Mangal geflogen, als der Sweets aß. Und Madhu Mangal wurde erschreckt. Und dann lachte Krishna. Oh du Hummel, warum bist du gekommen, um meinen Brahmana-Freund Madhu Mangal zu stören? Du willst einen Brahmana umbringen. Das ist nicht gut. Daraufhin lachten alle Jungs. Das war eines der Scherze, die Krishna machte. Das ist von Vishwanatha Chakravarti Thakur. Als Brahma sah, wie Krishna mit den Kuhhirtenjungen Prasadam aß, war er sehr gestört. Brahma ist die Autorität des vedischen Wissens. Und er hat sich darüber gewundert, dass seine Halbgötter in den Krishna-Fanclub eingetreten sind. Und als er nun Krishna prüfte, sah er, dass sich Krishna überhaupt nicht vedisch verhielt. Und zwar nahm Krishna manchmal von dem Blade eines anderen Kuhhirtenjungen einen angebissenen Samosa und aß ihn. Und nach Brahmas vedischen Verständnis war das Muchi. Schmutzig. Das störte ihn unglaublich. Nicht nur, dass die einen kleinen Jungen verehren, die Halbgötter. Sie verehren einen Muchi-kleinen Jungen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das war für ihn too much. Ihn, der verheiratet ist mit Saraswati, der Mutter des Wissens. Das konnte er absolut nicht raffen. Ja. Für die Anhänger der vedischen Literatur wird Bhakti immer schwierig zu verstehen sein. Wir finden, wir hören, wie die Anhänger der vedischen Literatur Gott mit komplizierten Ritualien und Riten etwas darbringen. Aber im Bhakti zählt nur die Hingabe und Liebe, die ein Devoti für Krishna empfindet. Ein gutes Beispiel hierfür ist der kleine Raghunandan. Raghunandan war der Sohn von Mukunda, dem Arzt. Und einmal musste Mukunda außerhalb der Stadt eine ärztliche Konsultation machen. So beauftragte er seinen Sohn Raghunandan: Du sollst heute Krishna unserem Krishna Deity die Opferung darbringen. So Raghunandan nahm das bereits gekochte, ging in den Altarraum hinein, stellte es ab auf einen Tisch wie diesen hier und setzte sich dann davor, ungefähr wie unser Maxi, und rief Krishna auf dem Altar zu: Gopal, komm und iss. So, Gopal rührte sich nicht. Der Deity stand da. Daraufhin wurde der Kleine verzweifelt und rief nochmal: Gopal, ich hab's jetzt hergebracht. Komm, sonst wird's kalt. Ess jetzt. Gopal rührte sich immer noch nicht. Und da sagte der Kleine mit flehentlicher Bitte: Iss, Gopal, iss jetzt. Der Deity wurde ganz erweicht im Herzen und dann bewegte er sich schließlich vom Altar runter, alles, mir ist jetzt alles egal, setzte sich hin und aß das Prasadam. So, am Abend kam Mukunda zurück und fragte: Hat alles geklappt? Ich habe mir solche Sorgen gemacht, dass du das hingekriegt hast mit den Opferungen, erst rein und so, nicht? Und ja, sagte Raghunandan dann: Alles hat geklappt, er hat alles aufgegessen. Schön, sagte ich. Wo ist das Maha? Ja, sagte Raghunandan dann: Ich habe doch gesagt, er hat alles aufgegessen. Nein, klar, aber wo ist das Maha? Er hat alles leer gegessen, es ist nichts übrig geblieben. Oh, sagte Mukunda, der hat es mit selbstischen Motiven gemacht. Der hat wahrscheinlich selber aufgegessen. Aber dann dachte er sich: Mein Sohn ist nicht solch ein Schurke. Ich muss sehen, was dazugegangen ist. Und so machte er einen Trick. Er sagte: Ich muss morgen nochmal weg. Kannst du morgen bitte nochmal die Mittagsopferung machen? Ja, sagte Raghunandan. Er ging wieder in den Altarraum hinein und wieder wiederholte sich das Gleiche. Gopal stand dort einfach und rührte sich nicht, wie sonst auch. Und Raghunandan dann sagte: Herzlein, ess du nun endlich. Ich weiß, ich mache das nicht perfekt, aber ess bitte. Das geht. Du wirst sonst hungrig und mein Vater ist sonst gestört. Schließlich vergaß Gopal, dass er ein Deity war, und setzte sich hin und aß. Aber plötzlich hörte er auf zu essen, denn er merkte, wie hinter der Säule, da wo dann die Mukti ist, wie hinter der Säule Mukunda stand und das mit großer Begeisterung sah, mit Tränen der Ekstase, dass sein Sohn so viel Bhakti hatte, dass Krishna selber erschien und runterkommt. Das ist die Stufe der Bhakti. Es geht hier nicht mehr um Konvention und um Regeln. Bhakti ist so anziehend für Krishna, dass Krishna zu einem Devoti kommt, der Bhakti hat, und sich dem Devoti auch offenbart. Ein Name von Krishna ist Krishna Bringa, die Biene Krishnas. Nicht? Zum Angucken.
die Biene Krishnas, Krishna Bringa. Und dieser Name ist deswegen gegeben worden, weil wenn der Devoti, wenn das Herz des Devotis sich öffnet mit Liebe für ihn, wir haben heute mit einem jungen Devoti darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dann fühlt sich Krishna zu dem Devoti angezogen, genauso wie sich eine Biene angezogen fühlt zu einer erblühten Blume. Wenn aber eine Blume in der Knospe bleibt, hart, grün, verschlossen, dann ist Krishna nicht angezogen. Dann müssen wir Krishna nach Regeln und Regulierung, also wir müssen immer Krishna, also da für diesen Bereich treffen die Regeln und Regulierung zu. Aber wenn das Herz eines Bhakti, das sich öffnet und da voll mit dem Duft der Bhakti ist, dann fühlt Krishna sich total angezogen, wie eine Biene, schwupp, die nicht warten kann und geflogen kommt. Nicht so, das ist hier das, was Brahma sah, und er konnte das nicht verstehen. Weil er war ein Vaidika, jemand, der einfach nur die vedischen Schriften kannte und sonst nichts. Er war noch nicht in Bhakti unterrichtet. Er war noch nicht ein richtiger Bhaktat. Das werden wir jetzt gleich sehen. So, währenddessen trat Folgendes ein. Ich werde hier weiter lesen. Es geht direkt weiter, wo wir waren. Ich hoffe, ihr könnt aufmerksam sein. Unterdessen betraten die Kälber, die in der Nähe weideten, den tiefen Wald, angelockt von den frischen Gräsern, die dort wuchsen. Sie verschwanden allmählich außer Sichtweite, und als die Jungen plötzlich bemerkten, dass die Kälber verschwunden waren, erschraken sie sehr und riefen: Krishna! Krishna ist der Vernichter der personifizierten Furcht, vor der sich jeder fürchtet. Die Furcht selbst jedoch fürchtet sich vor Krishna. Als die Jungen Krishna riefen, überwanden sie daher sofort ihre Furcht. Nicht? Wenn ihr einmal Angst habt, das ist der Tipp des Bhagavatams oder irgendwie Schwankungen ausgesetzt seid. Nicht? Einfach Krishna chanten, auch laut den Hare Krishna Mantra chanten. Ihr könnt hier, also glänzende Wälder sind um uns herum. Da wird keiner denken, wird keiner auf eure emotionalen Probleme bewusst werden. Richtig laut, Hare Krishna, richtig mal ein bisschen Stimme reinbringen, ein bisschen Volumen. Dann geht das weg. Alle Arten von Gefühlen, die störend auf dem hingebungsvollen Dienst sind. Selbst Furcht, die personifizierte Furcht, geht weg beim Chanten der heiligen Namen. Weil Krishna seinen Freunden sehr zugetan war, wollte er nicht, dass sie mit dem Essen aufhörten, um nach den Kälbern zu suchen. Und so sagte er: Meine lieben Freunde, ihr braucht eure Mahlzeit nicht zu unterbrechen. Esst ruhig weiter. Ich werde mich selbst um die Kälber kümmern. Und so machte er sich auf, um die Kälber zu suchen. Er hielt überall in den Wäldern und Berghöhlen nach ihnen Ausschau, doch er konnte sie nirgends finden. Der Grund, weswegen Krishna nicht die Kälber finden konnte, war, dass Brahma die Kälber entführt hatte in einen weit entlegten Ort im Universum, um Krishna auf die Probe zu stellen und zu sehen, was er machen würde. Krishna, der davon wusste, sagte daraufhin zu den Kuhhirtenjungen: Bleibt hier weiter und esst ruhig weiter. Dabei dachte sich Krishna: Jetzt werde ich meine Lila offenbaren, wo die Welt anfängt, mir zu staunen. Jetzt werde ich ein so erstaunliches Lila offenbaren, dass alle Devotis in der nach dieser Zeit darüber sprechen werden, auch im Karuna Bhavan. Also Karuna Bhavan, das hat er wohl sich gedacht, aber das hat er nicht, also hat er nicht laut gedacht. Und er ging dann weg, scheinbar um die Kälber zu suchen. Er wusste, dass die entführt waren und irgendwo im Universum war. Was er auch wusste, ist, dass Brahma in seine Falle laufen würde. Brahma kam, genau wie geplant, sofort an und stahl die Kuhhirtenjungen weg, indem er sie in einen mystischen Schlaf entsetzte, eine nicht chemische Anästhesie, wenn ihr so wollt. Fühlst du dich auch so müde? Ja, ich schlaf schon. Waren im Bett und so konnte sie Brahma sofort wegnehmen in die gleiche Höhle oder eine Nebenhöhle. So, dann kam Brahma sehr, sehr schnell zurück. Er dachte, so, jetzt wird der Kleine lamentieren, weil er erst seine Kälber verloren hat und dann seine Freunde. Er wird total lamentieren. Und die Heilgötter werden das sehen. Und dann werden sie merken, wer hier zu verehren ist. Und als er zurückkam, sah er, er wird richtig ob. Prabhupada gibt eine wunderschöne Übersetzung im Bhagavatam. Er sah alle Kälber und alle Kuhhirtenjungen friedlich zusammen. Er sah auch, dass alle Kälber ganz spezifische Charakteristiken hatten. Er sah auch, dass die Kuhhirtenjungen die gleichen Merkmale hatten wie die ursprünglichen. Er konnte keinen Unterschied sehen. Sehen wir da, jeder Mensch hat so eine ganz spezielles Merkmal. Zum Beispiel Björns Blick. Es ist ganz speziell der Blick eines sehr kultivierten Menschen. Der Blick so schwankt zwischen Belustigung und sorgfältigem Abwarten und spirituelle Ernsthaftigkeit und Erkenntnis der eigenen Schwäche im Leben. Also es ist ein ganz spezieller Blick, den nur eben Björn blicken kann. Nicht? Niemand kann so blicken wie Björn. Nicht? Oder wie Vrindadevi. Auch eine Mischung aus vielleicht vier verschiedenen Faktoren oder fünf verschiedenen Faktoren. Das ist ganz speziell, Blicke zum Beispiel. Oder wie man so in so kleinen Reflexe, die man hat. All das war da. Brahma konnte keinen Unterschied sehen, weder bei den Kälbern noch bei den Jungs. Es waren nicht Kopien mit anderen Worten, sondern Ebenbilder. Er dachte, es waren die gleichen. Und so kehrte er zurück und dachte, ich bin wohl. Und ging in die, also auf Hamburgisch gesagt, und ging in den Höhlen nachzuschauen. Aber in den Höhlen waren die Kuhhirtenjungen und Kälber. Es schaute Brahma, reiste hin und her, und es wird gesagt, dass ihm dabei viele Köpfe wuchsen. So schnell. Und er merkte, das sind die anderen. Er kam nicht mehr klar. Aber Krishna hatte gerade erst angefangen, ihn zu verwehren. Ja. Brahma kehrte also irgendwann mal auf den Erdplaneten zurück, und da sah er plötzlich, wie sich die ganzen Kälber und die Kuhhirtenjungen und alle umwandelten in Vishnu-Formen. Und er sah nicht, das wäre ja noch gegangen. Da waren plötzlich Vishnu-Formen da, aber dann sah er, wie die ganze Schöpfung sich auf diese Formen anfing zu konzentrieren. Die Ameisen gingen um die Vishnus herum. Alle die Chöre der Halbgötter waren da und brachten wunderschöne Gesänge da und verehrten diese Vishnus. Er sah einen unendlichen Darshan des unendlichen Herrn vor sich. Und da fiel er dann zu Boden nieder, weinte. Es heißt, es sah aus, als würde ein goldener Stock auf den Boden fallen. Und er weinte und sagte, andere mögen sagen, sie könnten dich verstehen. Aber ich, der Schöpfer des Universums, muss sagen, dass ich dich überhaupt nicht verstehen kann. Krishna stand vor ihm. Und Krishna war nicht sehr zufrieden mit ihm. Krishna nahm ihn gar nicht richtig wahr. Er schaute so ein bisschen so über ihn hinweg, weil er war nicht zufrieden mit seinem Diener, der seine Kuh hatte und der nicht sein Lila verstehen konnte. Sein transzentales Lila, welches voll mit Madhurya ist. Madhurya heißt dieser süße Duft der Bhakti, von dem ich sprach, und war sehr unzufrieden. Nun, mit diesem Lila hat Krishna noch einen anderen Punkt gemacht. Ihr müsst wissen, dass in Vrindavan alle Gopis und alle Kühe immer den Wunsch hatten, Krishna persönlich zu versorgen. Mutter Yashoda und einige andere ältere Gopis waren jedoch die einzigen, die sich um ihn kümmern. Die Kühe wollten unbedingt auch Krishna mit ihrer Milch direkt speisen. Und die anderen Gopis wollten Krishna auch nähren. So, Krishna hatte diesen Wunsch seiner Devotis erkannt und hatte deswegen Brahma erlaubt, in Illusion zu geraten, sodass er sich erweitern konnte in so viele Formen, wie es Kuhhirten und Kälber gab in Vrindavan, und so die Wünsche der Müttergopis und die Wünsche der Kühe alle gleichzeitig zu erfüllen. Das war Krishnas transzentaler Nebengedanken sozusagen. So, ich möchte das jetzt zusammenfassen. Mit diesem Lila zeigt Krishna verschiedene Dinge. Zunächst einmal offenbart er dass sein Madhurya oder Bhakti, dieser Madhurya Bhakti Aspekt über dem Aishwarya Aspekt steht. Das mache ich ein bisschen theoretisch für einige von euch sein. Ich werde das nicht, ich habe das am Anfang erklärt, nicht, dass Krishna oder das Bhakti immer über den Regeln der vedischen Literatur steht und besonders diese höchste Form der Bhakti. Es zeigt uns aber auch Krishnas Größe und Krishnas transzendentale Herrlichkeit, sodass wir anfangen können, Krishna rein zu verehren, wie es vielleicht die Kuhhirten, wie es die Kuhhirtenjungen und die Bewohner von Vrindavan taten. Brahma war nur vom Karma- und Jnana-Verständnis, nicht vom Bhakti-Verständnis. Und er musste eine Lehre bekommen von Krishna, um zu verstehen, dass Bhakti über dem Karma- und Jnana-Verständnis steht, wo man noch eigene Motive hat, um glücklich zu werden. Wenn wir Krishna, den Vrindavan Krishna verstehen, der so wunderbar ist, werden in uns auch der Wunsch aufkommen, ihn in reiner Liebe zu verehren, weil Krishna so herrlich und so fantastisch ist. Und dann werden wir frei werden von unserem größten Anker in dieser Welt, dass wir nämlich immer alles tun, um mit der Wellenlänge, ich habe es einmal so ausgedrückt, der WHFM-Sender, What's in for me? Nicht, verstehst du das schon, Christoph? What's in for me? Was ist da für mich zu holen? Nicht? Das ist der Sender, auf dem wir meistens empfangen und eingestellt sind. Was ist da für mich zu holen? WD, könnte man auch, also What's in for me? Nicht? Das ist, wenn wir verstehen, wie wunderbar Krishna ist, indem wir aus dem Krishna-Buch ihn versuchen zu verstehen, werden wir einfach angezogen für Krishna und nicht mehr und den Sender wechseln von What's in for me, was ist da für mich zu holen, werden wir auf den Sender kommen, wie kann ich Krishna zufriedenstellen. Erst wenn wir auf diesen Sender uns eingedreht haben, werden wir glücklich werden und zufrieden werden. Auf dem anderen Sender gibt es nur die Frostwelle. Der neue deutsche Frost. der neue europäische Frost. Auf dem Wurst. What's in for me Sender ist das andauernde Frostprogramm. Aber auf dem Sender, wie können wir Krishna zufriedenstellen? Da ist die wirkliche Sache. Also dieses Krishna-Lila, da zeigt Krishna wirklich, was Bhakti ist, wie Bhakti die anderen vedischen Konzepte und die zum Teil noch mit Karma und Jnana behaftet sind, transzendiert. Nicht? Und spricht von der Herrlichkeit von der Bhakti. So, Hare Krishna, ich möchte nicht viel länger lecturen, ich muss auch sein, dass ich mit einer gewissen inneren Nervosität lecture, denn es ist für mich sehr schwierig, mich zu konzentrieren, wenn noch eine Übersetzung läuft auf so engem Rahmen. Außerdem weiß ich nicht genau, ob alle die gleiche Freude daran empfinden, an diesem Krishna-Katha treffen. Aber ich möchte diejenigen, die Freude empfinden, sagen, das ist ungefähr was, das ist die eine Art der Vorlesung, die ihr im Bhakti, im Karuna Bhavan erwarten könnt. Andere Arten sind sehr spezifische philosophische Themen. Mein erstes Seminar wird über den Brahmacharya Ashram sein oder Brahmacharya. Es wird für beide Geschlechter natürlich zugänglich sein, weil beide Geschlechter das praktizieren, das Zölibat. Es wird ein sehr schönes und intensives Seminar sein. Das ist eine Art von Seminar, so spezifisch, was Devotees interessiert. Und dann eben Krishna-Katha-Seminar. Hare Krishna. Wenn ihr jetzt rausgeht, wir haben noch Vrindavan Maha da, Vrindadevi, verteilen auf der Treppe allerdings, damit es nicht bröselt, oder sogar noch vor der Treppe, sonst bröselt es überall. Ich würde selbst hinter dem Absatz sagen, sonst bröselt es. Also, wir haben auch die Jugend hier. Gut. Ich würde, habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Möchtet ihr noch einen Punkt machen? Ja, Bulta Vasa Prabhu.
Du hast die Geschichte oder die Begebenheit von Abhinandana.
Ja. Wir können mal Krishnas Flöte rumreichen lassen währenddessen, dass wir ein Gefühl haben. Das gebe ich mal dem und Krishnas Trüffelhorn. Noch besser. Wenn ihr rausgeht, stehe ich am Treppensatz und dann tue ich es auf den Kopf. Das soll ich nicht rumreichen. Da bin ich zu. Das ist nicht zum Rumreichen.
Wird nur auf der Boden fallen.
Ja, wird nur auf den Boden fallen, sagt Maxi. Genau, die sind nicht alle so wie du. Lass du das. Ja, guter Wasser.
Ja, du hast die Begebenheit von Raghunandan, Mukunda und Gopal erwähnt und im Zusammenhang auch gesagt, dass. Wenn man sein Herz Krishna öffnet, voller Liebe öffnet, dann ja, fühlt sich Krishna angezogen. Das heißt, man kann ihn dadurch erfreuen.
Ja.
Das ist etwas, was wir. Es hört sich für mich so an, als ob das eine bewusste Entscheidung ist, die man da treffen kann. Andererseits wissen wir, dass wenn Liebe zu Gott auch von spirituellen Meistern und von Sri Chaitanya Mahaprabhu Barmherzigkeit abhängig sind. Inwieweit können wir bewusst diese Entscheidung treffen oder müssen wir einfach durch den
Vorgang? Sehr gute Frage. Versteht ihr Buddha-Vasas Frage? Inwieweit können wir uns jetzt bewusst entscheiden? Nun, es gibt, Krishna spricht von dieser Entscheidung im 11. Text des 4. Kapitels. Er sagt, in dem Maße, wie sich jemand mir hingibt, offenbare ich mich ihm. Und er spricht im 10. Kapitel darüber, dass ein Devotee, der sich voller der sich auf dem Pfad der Bhakti bemüht, dass Krishna ihm direkt im Herzen Unterweisung gibt. Diese Dinge treffen auch auf unsere Stufe zu. Ich bin fest davon überzeugt, wenn ihr euch heute entscheiden würdet, Krishna mehr zu verehren, ist morgen schon ein anderer Tag angebracht. Aber die höchste Stufe, die Bhava Bhakti, wo Krishna uns anzieht, das ist ein Geschenk. Es wird gesagt, es kommt so wie ein Strahl, ein Lichtstrahl, der von außen kommt und der das Herz zum Erweichen bringt. Diese Stufe der Bhava Bhakti ist Krishnas Geschenk an den Devoti, der in Kontakt kommt mit einem Devoti, der diese Liebe auch im Herzen schon hat. Nicht? Da hast du völlig recht. Das wird im Nektar der Hingabe sehr eindeutig beschrieben und mit diesem Bild umrissen. Genau wie ein. Wir können jetzt zum Beispiel nicht sagen, Sonne, komm. Wir haben jetzt ein bisschen nächtliche Beleuchtung, das ist zu uns zu schummrig für den Nachhauseweg. Sie kommt am Morgen und wirft dann ihre Strahlen in unser Dasein. So werden wir, auch wenn wir ausreichend gereift sind durch den Vorgang des Sadhana Bhakti, diesen Strahl der Bhava Bhakti empfangen können, ohne dass es unser Leben, also das wünschen wir uns als Ziel in unserem Leben. Nun, trotzdem kann aber ein Devotee schon jetzt auf eine bewusste Entscheidung für Krishna machen. Du brauchst nicht erst zu warten, bis, sagen wir mal, um mehr Krishna-Bewusstsein zu erfahren. Du kannst dich heute mehr für Krishna entscheiden. Du kannst morgen anfangen, deine Runden zu hören zum Beispiel. Da kann man direkt anfangen. Also, nicht du hörst, glaube ich, deine Runden sehr gut, aber ich meine, wir können morgen anfangen, unsere Runden zu hören. Wir haben diese Entscheidungsfreiheit. Und in dem Maße, wie wir diese benutzen, wird uns Krishna entgegenkommen. Lieber, ich habe deine Hand.
Ah, ja. Brahma hat auch diese Brahma-Sanghita geschrieben, so ein wunderbarer Hindu-Gebet. Also, wie kommt denn das, dass er seine Bhakti vergessen hat?
Dass er getäuscht ist. Wie konnte Brahma wieder getäuscht werden? Ja, er ist noch nicht auf der reinen Ebene des hingebungsvollen Dienstes, von der man nicht mehr runterfällt. Seine Bhakti ist vermischt. Man sagt da Dhyana Mishra Bhakti zu, ist mit dem Wunsch, einfach zu wissen über diese Welt vermischt. Und das ist, dieses Wissen muss er ja auch haben als Schöpfer. Das ist irgendwie verständlich, aber kommt ihm manchmal in die Quere. So dass er dann hatte wohl eine transzendentale Erkenntnis, aber. Nicht. Es gibt einige Acharyas, die dieses Brahma Vibhohana Lila ablehnen, weil sie denken, wie kann der Führer einer Sampradaya da so reinrutschen in diese Vergessenheit. Aber im Bhagavatam wird das erwähnt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir ein natürliches Ende erreicht. Ich möchte auch nicht zu lange machen, denn morgen ist Ramachandras Erscheinungstag. Erinnert euch an den schönen Vers von heute Morgen. Und wenn ich an deinem Ozean stehe, vergess mich nicht, setze mich über den Ozean hinweg. Gut, jetzt werde ich mich dorthin stellen und ihr werdet das Büffelhorn und die Flöte auf Krishnas, auf euren Kopf.